Pergum Audio präsentiert
den Andreas Englisch Podcast.
Vatikangeflüster.
Auch für Atheisten. Donnerstag, 26. Februar 2026.
Hallo Heike.
Hallo Andreas, ich grüße dich herzlich in Rom.
Ja, danke. Und du bei dir zu Hause in Norddeutschland?
Ja, aber selbst wir haben Sonne. Du hast schon wilde Bilder von Zitronen und Orangen gepflückt und hier ist noch nicht so viel los, aber die Sonne scheint jetzt endlich mal.
Das freut mich sehr. Ja, bei uns ist so langsam, ja, es ist so richtig schöner, satter Frühling. So hat schon so erstes Sommergefühl hat man eigentlich so. Man kann sich also draußen in die Sonne setzen. Es ist sehr, sehr schön. Ich bin sehr glücklich.
Sehr gut. Hat der Papst eigentlich auch so einen Sommerlook? Hat er so Sommer- und Winterkleider eigentlich, wo wir schon mal gerade kurz dabei sind?
Ja, das stimmt wirklich. Er hat nicht Sommer- oder Winterkleidung, sondern er ist ja immer weiß. Mhm. Aber es gibt bei tropischen Reisen, da sind wir gerade bei dem Thema, weil er hat... Gerade heute hat der Vatikan bestätigt, dass der Papst im April nach Afrika fahren wird.
Oh.
Es gibt für Ordensmänner und Frauen in Ausnahmeregelungen, wenn sie in sehr heiße Regionen fahren müssen, dann tragen die nicht die normalen schwarzen Sachen, sondern weiße.
Mhm.
Es gibt bestimmte Orden, die tragen immer weiß, weil die in Afrika beheimatet sind. Und der Papst kann, wenn er in besonders warme Orte fährt, bekommt er eine wesentlich dünnere Soutane als die dicke Soutane, die er in Rom trägt.
Na gut, also jetzt kann er sozusagen auch den Kleiderschrank, der wird jetzt einmal, den wir ja letztes Mal kennengelernt haben oder vorletztes Mal, ich weiß nicht, den kann er jetzt ein bisschen ausmisten, da wird jetzt einmal durchgewechselt, jetzt kommen die Sommerklamotten so langsam oder so die warmen Mäntel, ne, so raus, auch nicht wirklich, ne?
Ja, warme doch, so Käppis, langsam.
Kalte
ja,
Käppis.
Genau, also ich denke mal so. Er kann jetzt ja, er wird jetzt beim Tennisspielen ein bisschen mehr schwitzen, denke ich, in Castel Gandolfo. Aber ansonsten, er wird weiß tragen, aber nicht mehr die ganz dicken Wintersoutanen tragen.
Ja, gut, okay. Das wünschen wir ihm. So, was ist denn los? Also in Deutschland ist irgendwie was los, wegen Bischofskonferenz und so, habe ich gelesen. Also jetzt lese ich ja neuerdings so, ich bleibe ja bei ganz anderen Nachrichten hängen als noch vor einem Jahr.
Ja.
Und das musst du mir jetzt natürlich erstmal wieder alles erklären.
Ja, also, ja.
Neuer Vorsitz, Heiner also, Wilmer, Niedersachse wie ich.
Genau, also der Witz ist ja, der Papst hat in dem Gespräch, als ich mit meiner Frau da war, hat er ja schon gesagt, Deutschland ist für mich ganz wichtig, ich lerne Deutsch. Er hat in dem Gespräch auch gesagt, die deutsche Kirche ist was ganz Besonderes. Die Prozesse, die da stattfinden, nimmt er gerade mit äußerstem Interesse wahr. Und jetzt war diese Wahl des Chefs der Deutschen Bischofskonferenz auch wirklich wichtig, weil es anders als in anderen Ländern in Deutschland ja wirklich um was geht. Also woran merkt man?
Um Geld, oder?
Nein. Pass auf, es gibt für uns Journalisten, also für dich und mich, ja ein ganz einfaches Zeichen, ob es um was geht oder nicht.
Aha.
Die Bischöfe der ganzen Welt müssen in Abständen, das sind 4 bis 5 Jahre, nach Rom kommen zu den sogenannten Ad Limina-Besuchen. Die heißen Ad Limina-Besucher, weil das bedeutet an der Schwelle, das heißt an der Schwelle zu den Gräbern der Päpste. Das heißt, die besuchen nicht den Papst, sondern sie besuchen eigentlich das Grab von Petrus. Das heißt Ad Limina, weil sie an der Schwelle des Grabes des ersten Papstes Petrus sind. Das war ein super Trick der Päpste, weil das heißt, die werden nicht zu ihrem Chef berufen. Also du kennst ja eine Firma, in deiner Firma, was weiß ich, wurdest du früher zu deinem Chef berufen und dann hat dein Chef dir gesagt, was er gerade will oder was er nicht will oder ist ja ganz normal. Die Päpste sind da viel schlauer, die sagen nicht, ihr kommt nicht zum Chef, also zu mir, dem Papst, sondern ihr kommt zu dem größten aller Chefs, den ich ja eigentlich vertrete. Das heißt, die besuchen nicht den päpstlichen Palast, sondern die Schwelle des Grabes von Petrus. Das heißt, sie kommen zum Ober-Ober-Ober-Boss. Der ist ja lange tot. Aber
der kann jetzt nicht so viel rumschimpfen und so, der kann nicht so viel sagen.
Richtig, aber der hat ja einen Nachfolger. Und die Päpste sagen, ich möchte jetzt nicht gesehen werden als einfach nur ein Verwaltungsboss, sondern als der Nachfolger des ganz großen Chefs. Verstehst du? Deswegen heißt es Ad Limina-Besuch. Und diese Ad Limina-Besuche sind eine ganz normale Routinegeschichte. Das heißt, es gibt den Ad Limina-Besuch der amerikanischen Bischöfe, den Ad Limina-Besuch der Bischöfe von Peru, den Ad Limina-Besuch der Deutschen, der Tschechoslowaken, der Priester aus Indien. Also, und diese Ad Limina-Besuche sind immer interne Geschichten. Wenn es ein Ad Limina-Besuch geht, dann steht das in dem Zettel, den der Vatikan morgens rausgibt. Also, wen trifft der Papst heute? Heute trifft er zum Ad Limina-Besuch die Bischofskonferenz Australiens.
Okay, also für mich klingt das jetzt von außen nur so mittelaufregend, um es mal vorsichtig auszudrücken.
Du kannst es mal ganz offen sagen, es interessiert kein Schwein.
Danke.
Niemand interessiert sich dafür, dass der Ad Limina-Besuch der argentinischen Bischöfe gerade hier ist, weil dann bereden die über irgendwelche Interna, das interessiert niemanden. So, und was das Besondere ist, wenn jetzt ein Ad Limina-Besuch ansteht und zur Pressekonferenz meldet sich die New York Times an, das brasilianische Fernsehen, die israelischen Radios, die indischen Nachrichtenagenturen, dann denkst du, das kann doch nicht wahr sein, zu einem lahmen, langweiligen, blöden Ad Limina-Besuch. Kommen jetzt wirklich die wichtigsten Reporter der ganzen Welt? Und so war das bei den Ad Limina-Besuchen der deutschen Bischöfe. Also statt, weißt du, bei dem normalen Ad Limina-Besuch, wenn das ein normaler Besuch ist, dann sitzt da ein Bischof und möchte eine Pressekonferenz machen. Zu diesen Pressekonferenzen kommt niemand. Außer,
nicht mal du.
Nein, außer sie bestechen irgendwelche Kollegen, die für besonders religiöse Medien arbeiten, von denen auch bezahlt werden. Also wenn du jetzt, was weiß ich, für ein religiöses Medium arbeitest und von dem religiösen Medium auch bezahlt wirst, dann gehst du auch zur Pressekonferenz des Ad Limina-Besuchs. Aber wenn du zu einem weltlichen großen Medium gehörst, wie der New York Times, wie dem CNN-Fernsehen, wie, du kennst dich am Fernsehen besser aus als ich, also wie, was weiß ich, ABC und NBC.
Ja, klar, oder auch ARD und ZDF.
Genau. Ja auch, ne? Die kommen dann da nicht, natürlich nicht hin. Aber wenn die alle kommen, also wenn man auf die Liste guckt und sagt, heute ist Ad Limina-Besuch und du siehst dann irgendwie schon dein Kollege von der New York Times ruft dich am Abend vorher an und sagt, du kommst doch morgen auch, ich kann nicht so gut Deutsch, du musst mir ein bisschen beim Übersetzen helfen, dann weißt du, da brennt der Baum lichterloh.
Also ich habe das Wort Ad Limina-Besuch in meinem gesamten Leben noch nie vorher gehört. Ich glaube, ich träume da jetzt heute Nacht von so oft, wie ich das die letzten 5 Minuten gehört habe. Ja gut, okay, also das ist jetzt also der Knaller, wenn die Deutschen kommen, ist irgendwas los. Jetzt zu den Bischöfen, ne? Ich muss mal kurz eine Frage einschieben. Ich weiß ja, es gibt Bischöfe und dann gibt es irgendwie auch Erzbischöfe. Oder auch, wie ich mal bei Axel Hacke gehört habe, nicht, da hat ein Axel Hacke, kennst du vielleicht, einen Kolumnist der Süddeutschen Zeitung, schreibt sehr schöne Texte und er hatte mal ein Buch, das hieß Der weiße Neger wunderbar, was ein Versprecher war, der weiße Nebel wunderbar. Also es ging um Versprecher in diesem Buch. Und da kam ein Kind nach Hause, ein Beispiel für einen Versprecher, und sagte, Mama, heute war der Erdbeerschorsch in der Kita. Und sie so, hä, wer war da? Ja, der Erdbeerschorsch. Und sie, das verstehe ich nicht. Jetzt sind Nachfrage, kann er der Erdbeerschorsch sein? Das war der Erzbischof. Das Kind hatte also das Wort Erzbischof nicht verstanden, war der Erdbeerschorsch. Also wer ist der Erdbeerschorsch? Und wen gibt es da noch? Weihbischof?
Genau.
Was ist das? Und wie wird man das? Und wofür ist das gut?
Okay, das ist eine etwas längere Geschichte.
Oh nein, oh, wir wollen doch zu, das kannst du doch ganz schnell.
Ich versuch's mal
Sendung
ganz schnell.
Mit der Maus, Doktor.
Sendung mit der Maus. Also, als die christlichen Gemeinden sich gegründet haben, nach dem Tod von Jesus von Nazareth, gibt es schon nach dem Tod von Jesus von Nazareth so ein erstes Konzil, kann man sagen. Also die Apostel, die leben alle noch, die setzen sich zusammen und sagen, also passt mal auf, Gottes Sohn ist tot, was machen wir denn jetzt? Und die haben ganz bestimmte verschiedene Fragen. Und dann stellt sich relativ schnell auch die Frage, wer ist denn hier sowas wie ein Sprecher? Oder wer ist der Chef? Wer hat hier was zu sagen? Und wer hat nichts zu sagen? Und das stellt sich ganz am Anfang in einem Streit zwischen Petrus und Paulus, weil Petrus ist der Meinung, um Christ zu werden, muss man erst Jude werden und sich beschneiden lassen. Paulus sagt, das ist Quatsch. Also man kann gleich Christ werden, auch wenn man kein Jude ist. Also
wollte sich nicht beschneiden lassen, ja.
Es gibt also so erste Streitereien und aus diesen, ja, wie soll ich das sagen, Diskussionen in den Gruppen kristallisiert sich so langsam so eine Art Chef heraus.
Okay, der Klassensprecher.
Der Klassensprecher, genau. Und ganz am Anfang hat dieser Klassensprecher, das ist eine ganz lustige Idee, weil wenn du das Wahlrecht der Päpste dir anguckst oder auch das Recht, wie Bischöfe entstehen, dann siehst du, dass die ersten wurden durch Akklamation gewählt. Das bedeutet, Akklamation heißt einfach ausrufen. Das heißt, die Leute standen vor der Kirche, also oder die standen...
Ja, und rufen, Andreas for President.
Richtig, ja, so. Ganz genau. Also da wurde nicht gewählt, sondern meistens waren diese ersten Christen sammelten sich ja in privaten Häusern. Da gab es noch gar keine Kirchen. Und da hat man sich die Frage gestellt, also wer soll es denn machen? Also wer soll denn hier was zu sagen haben? Und dann war es genauso, wie du gerade gesagt hast. Und dann sagte man, wer macht's denn? Und dann sagt einer, Heike, ja, das macht Heike und so. Okay. Am Anfang war das einfach Akklamation. Und das wird aber immer komplizierter, weil die Gemeinden immer größer werden. Und irgendwann stellt man sich die Frage, wie läuft das denn jetzt hier mit den Bischöfen? Und dann kommt man auf eine ganz einfache Idee und sagt, im Grunde war der erste Chef von allen der heilige Petrus. Und der war ja in Rom. Und jetzt brauchen wir sozusagen einen Nachfolger, der Chef in Rom ist. Und das ist der Bischof von Rom. Und der hat im Laufe, der war am Anfang, zählte der gar nichts. Also in den ersten Jahrhunderten ist der Bischof in Konstantinopel viel wichtiger. Aber im Laufe der Jahrhunderten wird dieser Bischof von Rom der Chef von allen, also der Papst. Und der wiederum sagt jetzt also, ich bin der Chef der Gemeinde von Rom gewesen, jetzt brauche ich aber in diesen ganzen vielen entstehenden Städten, in denen es auch christliche Gemeinden gibt, auch einen Chef. Also gibt es immer mehr Bischöfe, aber der Papst wehrt sich von Anfang an das Recht vor und sagt, ich möchte, dass der Bischof von mir in sein Amt eingesetzt wird. Der wird geweiht, das ist ein Sakrament. Also nicht irgendein Hansel macht das, sondern das macht der Papst.
Das haben wir ja das Problem mit den Pius-Brüdern gerade, mit dem Wein und
ganz,
so.
Ganz, ganz genau. Siehst du,
eine gewisse Lernkurve ist da, ja.
Genau, also das funktioniert wunderbar. Ja. Also so ist das also mit den Bischöfen. Und dann müssen die Bischöfe bestimmte Sachen machen. Eine der Sachen, die sie machen, sind Firmungen. Also du weißt ja, der Katholik wird getauft, geht zur Kommunion und wird dann als Erwachsener sozusagen, als junger Erwachsener gefirmt. Das macht der Bischof. Früher waren das aber unglaublich viele junge Leute, die alle gefirmt werden wollten. Deswegen hat der Bischof gesagt, ich schaffe das alles nicht. Also ich muss da zur Firmung und da zur Firmung. Da muss ich noch einen Gottesdienst machen. Da muss ich noch zu einer Bekannten zum Kaffee trinken. Ich schaffe das alles nicht. Also brauchen wir einen Weihbischof. Jetzt sucht er sich einen aus in seinem Bistum. Der ist besonders schlau, besonders geschickt, besonders schön, keine Ahnung. Und sagt ihm, pass mal auf, mit dem ganzen Wein in den Firmungen, das schaffe ich alles nicht, das machst du. Deswegen wird er Weihbischof. So, und jetzt hast du Bischöfe, die sind unterschiedlich in unterschiedlich großen Diözesen. Jetzt hast du meinetwegen eine ganz, ganz kleine Diözese, also eine Mini-Diözese, was weiß ich. In Italien gibt es jede Menge ganz kleine Diözesen in kleinen Städten. Da gibt es aber einen Bischof, schon seit so vielen, vielen Jahrhunderten. Und dann sagt man irgendwann, naja, also dieser kleine Bischof, der schafft das alles gar nicht. Wir brauchen sozusagen einen Bischof, der ist der Chef der anderen Bischöfe. Das ist ein Erzbischof.
Gut,
Also der Erzbischof ist sozusagen der Chef von vielen kleinen Bischöfen. Der Bischof ist wiederum Chef von vielen kleinen Weihbischöfen. Verstehst du? Es ist ein bisschen...
Ich verstehe, genau. Und jetzt fällt mir auch gerade wieder ein, dass es bei Axel Hacke nämlich hieß von dem Kind, Mama, heute kam der Erdbeerschorsch, der will uns filmen. Was natürlich hieß, heute kommt der Erzbischof, der will uns firmen. Das habe ich jetzt erst verstanden, dass es, ja genau, so war das nochmal, der will uns filmen. Gut.
Aber diese Geschichte stimmt vorne und hinten nicht, weil das
nicht geht. Ja.
Das kann gar nicht sein, weil um zu firmen, musst du mindestens 15 oder 16 Jahre alt sein.
Ja, das
also
stimmt.
Also das haut mit dem Kind irgendwie nicht hin, aber egal.
Ist egal, aber die Geschichte ist süß. Also der Erzbischof kommt, will uns filmen und jetzt wurde einer gewählt.
Okay, jetzt haben wir also gekehrt, Bischof hängt von Rom ab und jetzt haben die Deutschen im Gegensatz zu vielen anderen Ländern, was die Bischofsernennung angeht, unheimliche Privilegien.
Ist das fair?
Nicht wirklich, aber weil Deutschland in der Geschichte der katholischen Kirche eine ganz besondere Rolle spielt, wie du weißt, hat es da mal eine Reformation gegeben. Das kam dazu, dass es dann Menschen wie dich gab durch die Reformation, verstehst du?
Schlimme, schlimme Menschen, genau, die für mal den Luther singen.
Genau, ja. Also deswegen hat Deutschland eine bestimmte Sonderstellung, zum Beispiel die italienische Bischofskonferenz, die hat auch eine Sonderstellung, aber die ist nicht besonders angenehm, weil die italienische Bischofskonferenz, deren Chef der Bischofskonferenz ernennt der Papst. Das heißt, wenn die italienischen Bischöfe sammeln sich und sagen, dann pass mal auf, wer soll es denn machen? Und dann bitten die den Papst, einen von ihnen zu ernennen. Das war also über viele, viele, viele Jahrhunderte so. Franziskus hat das als erster Papst abgelehnt, hat gesagt, was schert mich die italienische Bischofskonferenz? Die sollen sich um ihre eigenen Leute kümmern. In Deutschland ist das jetzt noch viel lockerer. Da ist es jetzt also nicht so, dass der Papst den Chef der Bischofskonferenz ernennt, sondern das ist ganz anders, sondern die Bischöfe dürfen den wählen. Mhm. Das ist ein großes Privileg. Und das nächste große Privileg ist, auch die Bischöfe ernennt der Papst nicht direkt, zumindest nicht in allen Fällen. Also das Ganze, weil die Geschichte der katholischen Kirche so irre, irre lang ist, haben die Abkommen geschlossen mit Staaten und Ländern, die es schon lange nicht mehr gibt. Zum Beispiel hatte der Vatikan ein enges Verhältnis zum Bayerischen Königshof, als es das Bayerische Königreich noch gibt. Also gab es Verträge, die hatten mit dem Bayerischen König abgeschlossen. Das heißt, heute ist dieses ganze Konstrukt von Bischöfen, Nicht-Bischöfen so kompliziert, weil die Verträge nicht mit der Bundesrepublik Deutschland abgeschlossen wurden nach dem Jahr 1945.
Sondern uralt. Ja. Aber gehören dazu auch diese komischen Staatsanleihen? Ich meine, der deutsche Staat, Deutschland zahlt ja irgendwie jedes Jahr über 600 Millionen Euro an die katholische Kirche, noch wegen irgendwelcher Uraltverträge, die sich niemals auflösen lassen, oder auch an alle Kirchen, glaube ich. Hat das damit zu tun, oder bin ich da jetzt wieder in einem völlig anderen Feld?
Nein, du bist ja im richtigen Film. Also das Problem ist, also manchmal ist es so schwierig, die Geschichte ist einfach so irre lang. Also
Wir kommen sofort
zu Heiner. Lass mich nur einen Satz sagen. Ja. Die Geschichte zwischen Kirche und Staat ist ja eine sehr spannende, aus dem schlichten Grund, weil lange, lange Zeit haben die Päpste gesagt, es ist für uns selbstverständlich, dass Kirche und Staat eins sind. Also wenn du in Deutschland lebst, bist du katholisch und Feierabend. Du kannst jetzt nicht hergehen und sagen, nee, ich möchte Buddhist werden. Hm. Aus Sicht der Päpste war das vollkommen logisch.
Ja, und für Markus Söder ist das auch immer noch so. Ja.
Heute fassen wir uns an den Kopf, weil wir sagen würden, selbstverständlich müssen Staat und Kirche getrennt sein. Aber damals war das völlig normal zu sagen, natürlich ist das nicht so. Als sich die Staaten dann in Deutschland, vor allem auch unter Bismarck, langsam von der Kirche lösen, anfangen staatliche Schulen zu gründen, da hat die Kirche gesagt, was soll das für eine bescheuerte Idee sein? Ja, ich weiß, wir fassen uns heute an den Kopf, wenn wir darüber nachdenken.
Ja, gut, wie gesagt, ein bisschen ist die Verflechtung ja noch da. In Bayern hängt da immer noch ein Kruzifix in den Klassenräumen und man fragt sich auch, was soll das? Was haben die da zu suchen? Also zumindest in Bayern ist die Diskussion halt irgendwie noch nicht so ganz abgeschlossen.
Ich finde das sehr gut. Also ich finde
das gut, ne?
Finde das super, das Kruzifix.
Noch mal auf so einen toten, leidenden Mann den ganzen Vormittag zu gucken, über der Tafel.
Also ich kann mich oft daran erinnern, dass ich zu meinem Kruzifix in meiner Klasse bei schwierigen Lateinarbeiten häufig innig gebetet habe. Also ich möchte das Kruzifix in der Klasse
hat
belassen.
Hat geholfen auch.
Ja, aber jetzt lass uns doch noch mal ganz kurz.
Heiner. Ich will bei Heiner reden.
Wir kommen ja auch sofort zu Heiner. Ich wollte nur sagen, diese Geschichte zwischen Kirche und Staat ist in vielen Ländern, aber vor allem in Deutschland, lang und verschlungen. Punkt. Das wollte ich dazu sagen.
Genau. Und
das
ist darum so auch die ganze einfach. Kohle, die fließt, von der wir nicht wegkommen. Und spezielle Stellung der katholischen Kirche beim Papst, also der Deutschen.
Genau. Gut. Die Deutschen haben jetzt ein Sonderrecht. Also in Italien, habe ich ja schon gesagt, darf der Papst oder durfte das lange Zeit den Chef der Bischofskonferenz ernennen. In Deutschland ist das ganz anders. In Deutschland gibt es ein Vorschlagsrecht der Bistümer. Die können jetzt schicken eine Liste an den Nuntius, das ist der Botschafter des Vatikans in Deutschland.
Ja.
Nuntius ist das schlicht und einfach das lateinische Wort für Bote. Mhm. Das heißt Nuntius, weil das auf Latein Bote heißt und weil Latein immer noch die Sprache des Vatikans ist. Also kriegt der Nuntius die Liste. Der Nuntius schickt die Liste an den Papst. Der Papst sucht aus dieser Liste jetzt drei Leute aus. Diesen Job hat übrigens der jetzige Papst gemacht. Also Leo XIV. Wurde zu Franziskus berufen und Franziskus hat gesagt, pass mal auf, wir haben die Liste aus Deutschland gekriegt, guck mal her, wer könnte denn jetzt Bischof in Osnabrück werden, in Hildesheim, in wie auch immer. Und dann hat
er die denn alle oder muss er sich erstmal dann, guckt er erstmal Wikipedia oder macht er die Augen zu und tippt irgendwo drauf?
Nein, ganz wichtig in dieser Beziehung ist der Nuntius, weil der Nuntius
kennt sie alle.
Schreibt einen Kommentar Der sagt, also pass mal auf, heiliger Vater, jetzt kommt hier die Liste aus Deutschland. Der Wolfgang, der sieht schon nicht mehr gut. Der Peter.
Macht immer wilde Partys.
Der Sebastian, der kann kein Latein, wie auch immer. Und dieser Kommentar, der kriegt dann der Papst. Und dann sagt der Papst zusammen mit seinem Berater, das ist der Chef der Kongregation für die Bischöfe, das war, wie gesagt, Leo XIV. Die setzen sich dann zusammen und dann sagen die, okay, aus dieser ganzen Liste dürft ihr 3 aussuchen. Und dann wird diese Liste zurück nach Deutschland geschickt. Und das Domkapitel, also die weisen Leute, die es in diesem Bistum gibt, sagen dann, okay, einen suchen wir jetzt aus. Den suchen sie aus und dann müssen sie in Deutschland, das ist nicht in allen Bundesländern so, aber in vielen Bundesländern so, diesen Vorschlag an die Landesregierung schicken. Weil die Landesregierung sagt dann, also nee, den mögen wir nicht oder den finden wir doof oder der war irgendwie, ne?
Also man hält viele Leute sozusagen bei Arbeit, im Betrieb sozusagen, indem man solche komplizierten Dinge sich überlegt. Die haben alle ein bisschen was zu tun dadurch.
Richtig. Und dann ist der Bischof also fertig, der ist dann ernannt und wird Bischof in seinem Bistum.
Mhm.
So. Und diese ganzen Bischöfe, die treffen sich alle Jahre. Das ist in Deutschland relativ lange. Immer wenn eine Amtszeit vorbei ist, die dauert in der Regel 6 Jahre. Dann treffen die sich und sagen, wir brauchen einen neuen Vorsitzenden. Dieser Vorsitzende ist jetzt nicht der Papst für Deutschland, der hat eigentlich gar nichts zu sagen. Also der kann jetzt nicht einen anderen Bischof rüffeln. Der kann jetzt nicht sagen, also du hör mal auf mit deinen wilden Partys oder du lern mal von... Der repräsentiert, der ist sozusagen dein wichtigster Kunde, weil der repräsentiert die Bischofskonferenz nach außen. Also wenn die Fernsehredakteurin Heike Kleen jemanden braucht, der spricht für die Deutsche Bischofskonferenz, dann
rufe ich erstmal den an.
Richtig.
Gut.
Dann rufst du den an und sagt, wir möchten zum Thema, was weiß ich.
Abtreibung,
Latein in der Schule, mehr Kruzifix. Gottesdienste.
Ja, genau. Ja, gut. Okay.
Und der muss dann eigentlich sozusagen für die Bischofskonferenz was sagen. Das ist der eine Job, den er hat. Und der zweite Job, den er hat, der ist sehr viel kniffliger. Er vertritt auch die Deutsche Bischofskonferenz gegenüber Rom. Und deswegen, ich habe dir ja schon gesagt, ad liminem Besuch, deutsche Bischöfe kommen nach Rom. Normalerweise schert das keine Sau. Die Bischofskonferenz treffen mit dem Vorsitzenden von dem neu gewählten Chef, mit Bischof Betzing. Das waren riesige Medienereignisse, weil es zwischen Rom und der Deutschen Bischofskonferenz so kracht.
Gut.
Und da kracht es seit Jahren, eigentlich aus einem sehr noblen Grund erstmal, muss man mal die deutschen Bischöfe verteidigen. Die haben angesichts der Missbrauchsgutachten, also angesichts des, muss man ja sagen, Versuchs der Aufarbeitung sexuellen Missbrauchs in der katholischen Kirche, die Reißleine gezogen und haben gesagt, wir müssen jetzt grundsätzlich mal was ändern, weil die eine recht naheliegende Idee hatten. Und diese naheliegende Idee war, das Problem sexuellen Missbrauchs ist, dass es Gewaltstrukturen in der katholischen Kirche gibt, also von oben vom Chef nach unten. Das gibt es in vielen Organisationen, das gibt es im Sportverein, im Schützenverein, bei der Feuerwehr und das gibt es auch in der Kirche. Und diese Gewalt könnte entstanden sein dadurch, dass es diese Hierarchien gibt. Und dann haben die gesagt, wir müssen über das Ganze mal nachdenken. Wir wollen jetzt nicht mehr nur sagen, also wir klären mal hier auf und klären mal da auf, sondern wir möchten uns mal an einen Tisch setzen und mal alles auf den Tisch legen. Mhm. Das war die ursprüngliche Idee des sogenannten synodalen Wegs, weil die Bischöfe haben gesagt, das haben ein Problem, das es gibt, eigentlich sehr gut erkannt. Einige mehr, andere weniger, muss man sagen. Und haben gesagt, wenn wir jetzt, die wir mit den Tätern ja verflochten sind, es gab ja Chefs der Deutschen Bischofskonferenz, die, wie sich später herausstellte, selber Schuld hatten, Täter, die sexuellen Missbrauch begangen haben, gedeckt zu haben oder Opfer abgebügelt haben. Wenn wir also wir mit den Tätern selber zu tun haben, sind wir dann eigentlich die Richtigen, das Ganze aufzuklären. Das wäre ja so, als würdest du einen Fuchs beauftragen, nachzugucken, welcher Fuchs ein Huhn geklaut hat.
Natürlich, klar. beziehungsweise vor allen Dingen den beauftragen, der auch noch mit fast im Stall saß oder zumindest Schmiere gestanden hat.
Ja. Genau, genau, das ist der springende Punkt. Und deswegen haben ganz viele gesagt, wir müssen die Laien mit ins Boot holen. Mhm. Wir wollen also, müssen also eine Struktur schaffen, dass auch die Katholiken in Deutschland, aber auch die Leute, die gar keine Katholiken sind, wir wollen also ein großes Gremium schaffen. Und eine große Rolle hat dabei das Zentralkomitee der deutschen Katholiken gespielt. Die haben gesagt, wir sind sozusagen die Laienvertretung. Wir möchten mal mit den ganzen wichtigen Leuten darüber reden. Und dann kam alles auf den Tisch und jetzt fängt das Problem an. Die Deutschen haben gesagt, wir möchten auch darüber reden, Ordination von Frauen, dass die Priester werden können. Mhm. Wir möchten auch reden über, muss die Ehelosigkeit, die Zwangsehelosigkeit bestehen bleiben, also der sogenannte Zölibat. Wir möchten reden über, sind die Bischöfe immer notwendigerweise Chefs oder können die einen Teil der Macht abgeben oder brauchen die sowas wie ein Kontrollgremium? Über all das möchten wir sprechen.
Gut, ja, das ist ein richtiger Gedanke.
Genau, und in diesem Aufbruchsstimmung in Deutschland kam es dann zum ganz großen Knall mit Rom, weil Rom, und das kann ich auch wiederum sehr gut verstehen, gesagt hat, ganz bestimmte Punkte, die ihr in Deutschland diskutieren wollt, die könnt ihr gar nicht diskutieren. Zum Beispiel, ob Frauen Priester werden können oder nicht, ist ein gesamtkatholisches Problem. Mhm. Das betrifft die ganze katholische Kirche. Das kann nicht die Deutsche Bischofskonferenz entscheiden. Das entscheidet, wenn der Papst, für alle. Also ihr wollt die ganze Zeit über Probleme reden, die ihr gar nicht lösen könnt. Und dann hat Franziskus den spektakulären Satz gesagt, ich verstehe die Deutschen gar nicht. Es gibt doch schon eine so gut funktionierende evangelische Kirche in Deutschland. Warum wollen die denn eine zweite?
Oh, ja, herrlich.
Also der Papst hat gesagt, das hat damals die Mitglieder des Synodalen Wegs wahnsinnig aufgeregt. Also ich kenne massenweise Leute, dass wenn ich dieses lustige Zitat sage, unter die Decke gehen und sagen, also das ist eine maßlose Missachtung unserer Arbeit. Was Franziskus aber sagen wollte, war, in Deutschland steht es jedem frei zu sagen, ich werde evangelisch, ist überhaupt kein Problem. Also da tut dir keiner was, du wirst nicht bestraft, bekommst keine Schläge.
Passt immer noch Jesus und Gott und so. Und also eigentlich so das Grundprinzip passt noch. Aber
genau, du kommst nicht ins Gefängnis, du wirst nicht irgendwie, die Evangelien sind auch gar nicht alle so schlimm, wie man immer sagt.
Einfach also, nur eine andere Fankurve, sagen wir mal.
Genau, du bist ja auch ganz nett.
Also wie gesagt, so, ne? Ja, manchmal.
Also wie gesagt, deswegen hat der Papst gesagt, also evangelisch werden sie nur zu. Aber der Kern der katholischen Kirche hat zu tun mit Ehelosigkeit der Priester, mit Frauen dürfen nicht geweiht werden und mit Bischöfe sind die Chefs und die anderen halten die Klappe. So. Mhm. Und dann hat der Synodale Weg gesagt, das passt uns so nicht. So geht das nicht. Wir wollen, dass auch wenn wir diese Themen gar nicht entscheiden können, möchten wir, dass die in Rom auf den Tisch kommen und dass die diskutiert werden. Und was ja richtig, völlig richtig in diesem Ansatz in Deutschland war, war zu sagen, ein einfach weiter so wie bisher, das geht nicht. Weil wir haben so viele Opfer produziert, wir haben so viel Unheil durch diese ganze Struktur geschaffen. Wir müssen jetzt nicht irgendwie die eine Stellschraube und die andere Stellschraube mal
verändern. Ja.
Wir müssen,
aber sag mal ganz kurz, synodaler Weg. Was heißt denn das eigentlich, synodal? Da bin ich ja schon wieder raus.
Also Synode ist schlicht und einfach der Begriff für eine Versammlung. Das ist ein griechisches Wort.
Ach so, wusste ich nicht. Okay.
Und das heißt schlicht, die Leute versammeln sich und reden miteinander. Darin, in dem Wort steckt aber auch etwas ganz Wichtiges, nämlich gleichberechtigt. Mhm. Also warum ist das Synodale daran so wichtig? Die katholische Kirche ist, wie du weißt, extrem hierarchisch. Und das hat ja auch sehr große Vorteile. Also ich erzähle mal eine Geschichte, die fand ich sehr beeindruckend. Ich war in New York mit Papst Benedikt dem 16. und wir haben in der Kirche gesessen, in der St. Patrick's Kirche in New York. Ganz spannend war das eigentlich. Mhm. Also ich weiß doch, dass Benedikt der 16. hatte eine Predigt geschrieben, die klang wie ein Lied von Lou Reed oder von Eric Clapton, weil die erste Zeile der Predigt war, ich gehe über die Straßen von New York, also auf Englisch. Englisch beging die Predigt mit On the Streets of New York. Und dann habe ich gedacht, das ist ja mal eine geile Zeile, also On the Streets of New York, so könnte auch ein Lied von Bruce Springsteen anfangen. Ja. Also das war also diese. Und wir gingen dann in diese St. Patrick's Kirche und dort saß ich zufällig neben der Tochter von Martin Luther King.
Krass.
Mhm. Die ist auch eine Priesterin für die baptistische Kirche und ich habe zufällig neben ihr gesessen. Und war ganz interessiert. Der Papst war noch nicht da, deswegen haben wir eine Weile geplaudert, haben wir selbstverständlich über einen berühmten Vater geplaudert, über wie das war, über ihr Leben. Und, und dann sagte sie auf einmal was total Interessantes und sagte, Sie sind doch mitgekommen mit dem Vatikan, sagte ich ja. Dann sagte sie, Sie wissen, wir finden das so wahnsinnig ungerecht, weil ihr habt durch diese hierarchische Struktur einen Wahnsinnsvorteil. Wenn der Papst in Amerika ist, dann habt ihr gratis Sendezeit stundenlang. Der Papst landet, der Papst geht nach New York, der Papst fliegt ins Weiße Haus. Alles ständig. Mhm. Wenn ich mit meiner Kirche mal 5 Minuten Fernsehpräsenz haben will, müssen wir Millionen auf den Tisch legen.
Das ist ganz klar. Weil, die brauchen eine Lichtgestalt quasi, wie Franz Beckenbauer oder wer es war, gesagt hat. Ja, oder er war die Lichtgestalt, ich weiß es nicht mehr, aber eine Lichtgestalt halt. Ja.
Genau, das ist der springende Punkt. Und deswegen immer, wenn alle über die Hierarchien der katholischen Kirche schimpfen, muss man auch daran denken, es hat auch gewaltige Vorteile. Mhm. Aber wie gesagt, es hat natürlich auch kolossale Nachteile. Und dieses Problem der Hierarchien, das wollte jetzt der synodale Weg mal angehen, indem die gesagt haben, wir müssen also versuchen, diese Machtstrukturen prinzipiell mal aufzubrechen. Und deswegen gab es zum Knall und dann hat also der aufrechte deutsche Bischof Betzing, Chef der Bischofskonferenz, also wirklich jahrelang gekämpft an der Front, also hat versucht, alles zu tun, damit dieser synodale Weg am Leben bleibt, hat also Widerstände innerhalb der deutschen Kirche, die es gab, innerhalb der deutschen Bischofskonferenz gab es Widerstände. Es gab dann halt diese große Auseinandersetzung mit Rom. Dann endete sein Mandat. Dann hat er so ein leises Zeichen gesetzt, dass er das eigentlich nochmal sich vorstellen könnte zu machen. Aber keiner hat gesagt, das muss Betzing nochmal machen. Und deswegen war die Wahl jetzt offen, dass man gesagt hat, wer kann es denn jetzt machen?
Und ist das jetzt so eine Art Mini-Konklave? Weil ich meine, das Konklave hat uns ja geprägt, weil so sind wir ja überhaupt hier im Podcast zusammengekommen. Ist das jetzt so eine Art Mini-Konklave gewesen? Da sitzen dann diese ganzen Bischöfe und dann wissen sie, einer von uns wird's jetzt und dann wählt man und dann sind so Wahlgänge und so? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ganz genau so. Es ist ein Mini-Konklave. Okay. Ja. Die Erzbischöfe, also die großen Bosse, die Bischöfe und die Weihbischöfe kommen also zusammen und im Vorhinfeld wird schon so etwas, es gibt kein Vorkonklave, wie das im Vatikan üblich ist, also dass man schon eine Woche vorher zwei diskutiert, das machen die nicht. Aber untereinander reden die natürlich miteinander, wer kann es machen. Und diese Wahl von Heiner Wilmer war jetzt, zeichnete sich aus mehreren Gründen ab. Also der eine Grund ist, er ist dem jetzigen Papst Leo dem 14. sehr, sehr ähnlich.
Mhm. Also du meinst nicht optisch, sondern von der Haltung oder von seiner Biografie.
Also Franziskus hat ja sozusagen... Papst Franziskus hat ja sozusagen vorgegeben, wie er sich Bischöfe und Priester wünscht. Er hat gesagt, wir brauchen, die müssen sozusagen den Geruch der Herde haben. Die müssen die Schafe kennen. Ich mag keinen Bürokraten, der in seinem Zimmerchen gesessen hat. Ich will jemanden haben, der auch gebrochene Leute kennt, der Leute kennt, die nicht an Gott glauben. Ich will mit Leuten zu tun haben, die Schwierigkeiten hatten, die Leute kennen, die sich haben scheiden lassen, die eine Abtreibung gemacht haben, die ihren Job verloren haben, die Alkoholiker waren, die Drogen hatten. Also ich will Leute haben, die ganz normalen Menschen und vor allem die Menschen, die große Probleme haben, kennt. Das war die Vorgabe von Franziskus. So wurde Leo der 14. gewählt, war sein ganzes Leben lang in sehr schwierigen Umfeldern in Peru, sehr arme Leute, also wirklich bitter, bitter, bitter arm. Weißt du, wir haben schon mal drüber geredet, nach Einschätzung der Vereinten Nationen gehören die zu den ärmsten Menschen auf dem ganzen Globus. Und jetzt hat man gesagt, okay, in der Deutschen Bischofskonferenz offensichtlich, wir wollen jemanden haben, der mit Rom auch reden kann, der diesen Papst auch versteht. Und Heiner Wilmer ist da eine perfekte Wahl, selbst Ordensmann, also gehört zu einem Orden, der relativ klein ist, genau wie der Papst selber auch, der Orden der Augustiner ist ja auch winzig und auch dieser Herz-Jesu-Orden, dem Heiner Wilmer angehört, ist auch klein. Der war auch mal Ordensoberer, war auch in Rom, hat also Connections nach Rom. Hat aber auch sozusagen die gebrochenen Menschen kennengelernt, hat in New York, in der Bronx gearbeitet als Lehrer.
Ja, das habe ich gelesen, ja. Und er war irgendwie auch in Paris und in Rom oder in Freiburg, da ist es sicher noch relativ
genau, also angenehm, das, was ihn mit diesem Papst also ganz klar verbindet, ist, das ist auch ein sehr polyglotter Mensch. Das ist keiner, der hier in seinem Bistum in Deutschland gesessen hat und die Welt nicht kennt, sondern das ist jemand, der diesen globalen Papst Leo den 14., glaube ich, sehr gut versteht.
Genau.
Ich glaube,
der kann ja auch Spanisch, Italienisch, ne? Ja.
Der spricht viele Sprachen, das ist auch ein großes Vorteil. Er muss, ist medienaffin, also er hat Erfahrung mit Medien, der muss als Chef der Bischofskonferenz die Bischofskonferenz nach außen vertreten. Und ich glaube, das ist auch ein sehr wichtiger Punkt. Er hat in diesem wirklich heftigen Streit um den synodalen Weg in Deutschland eigentlich ganz kluge Strategie eingeschlagen. Er hat sich nicht auf eine der beiden Lager wirklich festlegen lassen. Also es gab ja Grabenkämpfe zwischen dem einen und dem anderen Lager. Da gab es also Frontmänner von dem einen und dem anderen. Also Kardinal Wölki in Köln hatte eine ganz bestimmte Haltung. Bischof Betzing hatte eine andere. Und Heiner Wilmer hat so einen Kurs gefahren, der war definitiv auch offen für den synodalen Weg, also ganz, ganz ohne Zweifel. Aber er hat auch keinen Zweifel daran gelassen, dass er ein sehr frommer Mann ist, also dass er an den Traditionen der katholischen Kirche festhalten will, dass ihm das wichtig ist.
Er also ist wie Leo. Wie ja, Leo quasi. Ja,
ganz genau.
Der das ja auch macht. Ja.
Richtig. Er ist auch so jemand, der sagt, lass uns mal in einer Krisensituation, in der die Kirche zweifellos ist, statt uns also gegenseitig irgendwie die Haare auszureißen, lass uns doch einfach mal an einen Tisch setzen und versuchen, dass wir was zusammen diesen Karren aus dem Dreck ziehen. Wenn wir weiter schlechte Beispiele geben, dann stehen wir, und ich war neulich auf einem Treffen, das war so ein, du hättest das gemocht, das war so ein Hintergrundtreffen, das ist immer ganz konspirativ, alle sagen dir vorher immer, da dringt nichts nach draußen, wer dabei war, darf nicht genannt werden, worüber gesprochen wurde, darf nicht genannt werden. Dafür ist der Vorteil, alle reden Tacheles, also es wird da nicht rumgelogen. Und da war die Stimmung unter den Kirchenleuten, mit denen ich zu tun hatte, also ganz klar, die haben gesagt, zumindest was Deutschland angeht, aber viele Länder in Europa auch, steuern wir auf den totalen Untergang zu. Das ist aus Sicht vieler auch nicht mehr abwendbar.
Also die katholische Kirche jetzt generell.
Ja, die sagen also, die katholische Kirche ist, was
Untergang
das...
geweiht.
Ja. Ja, die ist auf einem Weg, der sich... Viele von mir, mit denen ich gesprochen habe, gesagt, wir erleben den wohlverwalteten Untergang. Es gibt genug Geld, aber mit dem Geld kann man das nicht ändern. Die Zahl der Priesterseminaren ist so dramatisch niedrig.
Und die Ursachenforschung, wurde die auch betrieben? Sagt man einfach, die Leute wollen uns nicht mehr? Oder hat man auch überlegt, warum die Leute das nicht mehr wollen? Weil ich meine, die Sehnsucht nach Halt und Geborgenheit und irgendwie auch in Anführungszeichen Führungspersönlichkeiten, die ist ja da gerade jetzt.
Also die einen, mit denen ich bei diesen Gesprächen gesprochen habe, habe ich, wie ich finde, zwei ganz kluge Sachen gesagt. Die einen haben gesagt, wir leben in einer naturwissenschaftlich geprägten Welt. Also natürlich war das über Jahrhunderte so, dass Menschen in Notsituationen, wie schweren Krankheiten zum Beispiel, oder auch Schicksalsschlägen durch Naturgewalten, Erdbeben, mystische Kräfte dahinter vermuteten. Das war über Jahrhunderte in Europa völlig normal, aber in Afrika auch auf der ganzen Welt. Die fortschreitende Aufklärung der Leute zu sagen, also wenn sie übergewichtig sind, steigt ihr Risiko, sich zu erkranken. Also dieses Bewusstsein, dass die Naturwissenschaften viele Sachen, die früher Kirchen übernommen haben, Angst vor Krankheiten, Angst vor Schicksalsschlägen, Angst vor Naturereignissen, fällt alles weg.
Ja, plus der Sinn des ganzen Daseins, der ist ja noch deswegen noch lange nicht beantwortet. Selbst wenn wir mehr wissen, wo wir herkommen, Evolution und so weiter, wenn wir das anerkennen und jetzt nicht unbedingt an Adam und Eva glauben, fragen sich ja die Menschen trotzdem, was soll das hier alles? Und wo geht das hin? Das fragt sich ja jeder. Das kann ja die Naturwissenschaft bis heute nicht beantworten.
Ey, wirst du jetzt gerade fromm? Das gibt's doch gar nicht.
Wieso das denn?
Ja, das war eine sehr fromme Frage. Also ich freue mich gerade.
Ja, wieso? Der Sinn des Lebens hat ja nichts mit der Kirche zu tun.
Heute Abend mache ich einen Wein auf.
Ja, bitteschön.
Ja, das ist das, was du gerade gesagt hast. Das ist natürlich der Kern der Religion, dass man sagt, selbstverständlich gibt es Antworten der Naturwissenschaft.
Nicht nur der katholischen
Religion. Nein, nicht nur der katholischen. Aber die Religion stellt sich natürlich genau diese Frage und sagt, wo kommen wir her? Kann die Naturwissenschaft überhaupt alles erklären? Und es gibt Dinge, die Naturwissenschaft eben nicht erklären kann. Aber der zweite Grund, glaube ich, für den Niedergang der Kirchen ist ein ganz simpler und Gott sei Dank ein sehr schöner. Europa hat 70 Jahre lang Frieden erlebt. Das ist sehr, sehr lange her. Durch den Krieg in der Ukraine ist dieser Frieden unterbrochen worden.
Genau.
wie du weißt, aber natürlich gilt dieser alte Grundsatz, so schlimm er ist, Not lehrt beten, der gilt natürlich. In einer Welt, in der es eigentlich immer besser wird und nach oben geht und man glaubt, die Rechte werden besser, die Lebensumstände werden besser, die Leute leben länger. Das hat natürlich damit zu tun. Und das Dritte, glaube ich, was auch eine große Rolle spielt, ist, und da sind wir jetzt an einem Punkt, den hat sich die Kirche selber eingebrockt, ist der Schock über dieses große Ausmaß von sexuellem Missbrauch in den Kirchen. Das hat wirklich so viele Menschen so angewidert.
Völlig zu Recht, klar. Das glaube ich aber ganz ehrlich, ich will ja nicht mal auf dem Thema rumreiten, aber dass natürlich Frauen heute ganz andere Positionen haben und sich dann null gesehen fühlen, das müsste man auch mal langsam wirklich anerkennen, dass das so nicht weitergeht. Also braucht man sich wirklich nicht zu wundern. Also
auch, völlig
was
richtig.
Was wir an Hörerinnen auch schreiben, was die für eine Geschichte hinter sich haben, ausgetreten, wieder eingetreten, immer noch im Versuch, alles zu verstehen und trotzdem wütend sein und so. Und also das, ja.
Sehe ich ganz genauso. Also ich kenne mich da insofern ganz gut aus, weil meine Schwester hat also ihr ganzes Leben lang für die katholische Kirche gearbeitet. Mhm. Und ich weiß, dass auch der Verdruss darüber, weißt, es ist ja ganz einfach. Wenn eine Organisation sagt, wir wollen euch nicht, weil ihr Frauen seid,
dann
sagen irgendwann die Frauen, dann könnt ihr uns mal. Verstehst du?
Das genau. Ist doch kreuzweise nämlich, ja.
Genau, das ist doch der springende Punkt.
Ja, natürlich.
Und jeder, der mit der katholischen Kirche zu tun hat, weiß, dass Frauen sie in Wirklichkeit tragen. Das geht davon, dass sie den Altar schmücken und dafür sorgen, dass die Leute in die Kirche gehen. Es geht darum, dass sie die Bazare machen. Das alles ist ohne Frauen ja gar nicht denkbar.
Natürlich.
Und wenn du denen immer wieder sagst, ihr seid aber nichts wert.
Dann, beziehungsweise zweite Klasse, ja.
Genau. Das alles spielt also eine Rolle. Deswegen denke ich mal, diese Krise ist auch Herrn Wilmer völlig klar. Das hat er selber in seinem Bistum erlebt. Das hat er selber in der Kirche erlebt. Er hat aber auch diesen globalen Blick, kennt sich auch in der Herz-Jesu-Orden, ist besonders stark in Brasilien. Der kennt auch die Krisen, die es in Brasilien gibt, weil da gibt es eine ähnliche Krise, weil es da andere konkurrierende Kirchen gibt, die der katholischen Kirche den Rang ablaufen, die sogenannten Freikirchen. Aber der kennt natürlich auch die ganzen Probleme, dass die Leute einfach, und das hat mir ein Pfarrer zu mir gesagt, als ich gesagt habe, wie erklären Sie denn die Krise der Kirche? Und der hat zu mir gesagt, ohne dass ich jemals seinen Namen nennen würde, die Menschen wollen das Produkt, das wir haben, einfach nicht mehr haben.
Ja, genau. Ja, ja, vielleicht sollte man das Produkt etwas anpassen.
Und wie gesagt,
Lebenswirklichkeit. Ja.
Deswegen gibt es zweifellos diese Krise. Deswegen ist die Wahl von Heiner Wilmer, wie ich finde, eine sehr gute Wahl. Mhm. Also ich habe mich darüber gefreut, weil ich glaube, dass es eine sehr, sehr gute Wahl ist für die Deutsche Bischofskonferenz. Ich bin mir, dass Rom diese Wahl auch mit einem gewissen Wohlwollen sehen wird. Mhm. Also da bin ich mir ganz sicher. Und ich bin gespannt, wie er diesen Job angehen wird. Ich glaube, er ist sich in zwei Sachen mit dem Papst sehr einig. A, habe ich schon gesagt, mit diesem globalen Blick. Und das Zweite ist aber auch diese tiefe Frömmigkeit. Das würde ich nicht unterschätzen. Das spielt für beide Männer eine große Rolle. Deswegen denke ich mal, bin ich gespannt, was da jetzt kommen wird. Also
Ja, gut, sehr, sehr spannend. Ja, und was ich ja noch gesehen habe, werden jetzt schon wieder irgendwelche Knochen angebetet. Können wir da auch nochmal drüber sprechen?
Ja, das ist ein leidliches Thema, aber das stimmt. Ja. Also es ist ein historisches Ereignis. Also will das nicht kleinreden.
Naja,
definitiv ein historisches Ereignis. Franz von Assisi, der im Jahr 1226 starb. Also wie du jetzt mitgezählt hast, vor genau 800 Jahren.
Habe ich genau in diesem Moment mitgezählt, ja.
Dessen Gebeine waren in einem sehr einfachen Steinsarkophag unter der Oberkirche in Assisi aufgebahrt. 800 Jahre lang fast. Mhm. Ich bin da ganz oft gewesen. Ich finde es auch für mich ist es ein ganz wichtiger Ort für die katholische Kirche, weil Franz von Assisi hat ja auch immer für Frieden gestanden und das tun die Franziskaner auch und das ist auch so ein Friedensort. Also es gibt ganz oft Friedensdemos in Assisi.
Okay.
Ich habe, Assisi ist für mich auch noch deswegen so ein wichtiger Ort, weil Papst Johannes Paul II. Meiner Ansicht nach eine ganz tolle Idee hatte. Der hat damals alle Weltreligionen nach Assisi eingeladen, alle Religionen, und hat gesagt, wir müssen gemeinsam für den Frieden beten. Mhm. Ich möchte ein Zeichen setzen, dass, und das war ein Also das war eins der spannendsten Ereignisse meines ganzen Lebens. Und ich werde das nie vergessen. Wir standen, es hatte auch damit zu tun, Johannes Paul II. War ein Medien-Superstar. Der wusste ganz genau, wie du tickst. Du wirst mir jetzt zustimmen sofort, weil er hat gesagt, wir müssen nach Assisi. Das ist für die Medien sowieso ein tolles Ereignis, weil da kommen alle wichtigen Religionen der Welt. Aber wie können wir das schaffen, dass die Medien noch schärfer darauf sind? Okay, ich habe eine Idee. Der Bahnhof des Vatikans ist seit seinem Bestehen, seit knapp 80 Jahren, genau zweimal benutzt worden. Wir benutzen ihn jetzt zum dritten Mal. Das heißt, wir fahren mit den religiösen Chefs der ganzen Welt mit dem Zug nach Assisi. Und wir sammeln die alle auf dem Bahnsteig ein.
Meine Güte, okay.
Jetzt kannst du dir vorstellen, was in deiner Redaktion los wäre, wenn man dir sagt, es gibt Fernsehbilder, wie alle Religionsführer der Welt morgens im Morgengrauen mitten im Vatikan in einem leeren Bahnhof, der seit Jahrzehnten nicht benutzt wurde, in einen Zug steigen.
Ja, mit einem Coffee to go in der Hand. Ja, sehe ich alles vor mir. Ja.
Genau, ich war dabei. Also es war eines der aufregendsten Ereignisse meines Lebens, gebe ich zu. Der Dalai Lama saß da. Aber ich kann mich an etwas anderes besonders erinnern. Bevor wir in den Zug eingestiegen sind, betete eine Gruppe von Craw-Indigenen zu Manitou. Ich war ganz begeistert, weil also in einem Abteil Muslime saßen, muslimische Muftis, und zwei Abteile weiter saßen also Rabbiner aus Jerusalem. Das war ein irres Erlebnis, durch diesen Zug zu laufen.
Ja, der Dalai Lama übrigens hat gekichert oder war sehr fröhlich?
Der war gekichert, es gab Kaffee von der italienischen Staatsbahn und es gab etwas, das gehört heute zu einem meiner größten Schätze. Wir bekamen eine Fahrkarte. Ach, nur für diesen einen Zug wurden für die Journalisten, die da teilnahmen, eine Fahrkarte verteilt, die also heute ein großer Schatz ist, weil ich erinnere mich gern daran. Und Wojtyla hat damals etwas getan, was ich also ganz, ganz, ganz toll fand. Also kann ich heute bei allem, was er auch Mist gebaut hat, ich heute sagen, er hat damals erkannt, wir müssen, wenn wir den Frieden auf dieser Welt sichern wollen und zeigen wollen, dass Religionen heute für die Menschen noch etwas tun können, dann müssen wir zeigen, dass alle Religionen zusammen den Satz unterschreiben müssen, es darf im Namen Gottes keine Gewalt ausgeübt werden. Also man kann anderer Meinung sein, man kann zu anderen Göttern beten, man kann andere Riten haben, man kann sich waschen oder nicht waschen, man kann fasten oder es bleiben lassen.
Aber keine bitte, Gewalt im Namen Gottes, absolut, finde ich super. Ja, hatten wir auch schon mal drüber gesprochen.
Genau, die haben dann zusammen diese große Feier in Assisi gemacht und Wojtyla hat gesagt, für mich ist dieser Franz von Assisi einfach ein Bote des Friedens und ein Bote, der gezeigt hat, dass wir auf der Seite der Arme stehen müssen. Und ich kriege heute noch Tränen in die Augen, wenn ich an dieses Gebet in Assisi damals denke. Es war wirklich toll, weil man gedacht hat, jetzt zeigt also diese immer beschimpfte Kirche mal, auch katholische Kirche mal, so geht's halt auch. Und ich kenne jede Menge Leute, die heute noch mit mir, wenn wir irgendwo am Tisch sitzen und Pizza essen, sagen, kannst du dich an diesen magischen Tag in Assisi erinnern?
Aber wir wollten ja jetzt zu den Gebeinen.
Genau. Und wie gesagt,
haben sie jetzt ausgebuddelt.
In dieser Kirche ist also dieses Symbol für die Einheit Italiens, das Symbol des Friedens, Franz von Assisi begraben. Und der Sarg war immer zu. Ich bin da also unten drunter, ist so eine Art Gitter, da kann man sich also anlehnen. Und da habe ich auch schon ganz oft gebetet und habe gesagt, Franz, ich habe mal so ein Problem, hör doch mal zu. Und ich fand das eigentlich völlig okay, dass der heilige Franz da in diesem Steinsarg ruht. Und jetzt wollen sie diese Gebeine aber zeigen, 800 Jahre danach. Das nennt man eine sogenannte Ostentation. Also ich finde es nicht also okay.
Die werden ja nicht besser.
Werden ja
nicht besser. Und er selber kann da ja nichts zu sagen.
Richtig, er kann nichts mehr dazu sagen. Und ich finde, in diesem Plastikbehälter jetzt diese Gebeine, also verstehst du, wenn Ärzte sich irgendwie Knochen angucken, weil das ihr Job ist, das ist okay. Oder wenn sie für ihren Job Leichen sezieren müssen, das ist ja alles gut, dass sie das tun. Aber muss man irgendwie, ich finde so, es gibt auch sowas wie eine Grabesruhe.
Ich finde irgendwie auch, vor allem, ich meine, Franz von Assisi, der war nun gegen alles Materielle, oder nicht? Oder habe ich das falsch im Hinterkopf?
Hast du völlig richtig, der zieht sich aus.
Das passt doch überhaupt nicht, jetzt zu sagen, jetzt aber das, was von mir so über ist, das betet ihr jetzt bitte an. Also ansonsten bitte kein Hab und Gut und so.
Aber nein, die Menschen sollen das ja nicht anbeten, sondern es geht darum, dass Die sollen also eine Beziehung zur Religion und zu diesem Franz von Assisi kriegen. Also die Mönche machen das auch ganz gut. Ich will jetzt über die Franziskaner nicht sofort den Stab brechen. Also du kannst zum Beispiel dich von einem Franziskanerpater begleiten lassen, wenn du da zu diesem Grab gehst. Du musst dich vorher anmelden. Es gibt so eine Art Weg, den man gehen muss. Also die haben das schon gut vorbereitet. Aber was ich nicht uninteressant finde, ist, natürlich haben die bei einem so wichtigen Ereignis, stell dir mal vor, das ist das erste Mal seit 800 Jahren, also dieser gute Mann ist begraben worden, lange bevor Amerika entdeckt wurde.
Ja, Wahnsinn, kann man sich echt vorstellen. Ja, waren das schon Zeiten, nur aus heutiger Sicht. Ja.
Genau, und obwohl es so ein Ereignis gibt, 800 Jahre zum ersten Mal, hat der Papst nicht sich angekündigt. Also das sagt schon eine ganze Menge darüber, wie Franziskus das sieht. Also, Entschuldigung, das sagt schon eine ganze Menge darüber, wie Papst Leo der 14. das sieht.
Ja, klar.
Du hast ja vielleicht auch diese Geste gesehen, wenn die Menschen sich diesem Plexiglasbehälter mit den Knochen nähern.
Ja, ich habe so Fotos gesehen, irgendwie die sahen so aus, als würde das nicht gut riechen, aber das kann ja nicht. Was machen die denn da?
Ja, die sind ergriffen natürlich.
Ach, die sind ergriffen. Ach so, die sind, deswegen halten die sich so die Hand vor den Mund oder doch die Nase? Ich weiß ja nicht.
Ja, die sind ergriffen, hoffe ich zumindest mal, weil das ist also ein hermetisch abgeschlossenes
Ja, das ist gut.
Gebilde. Okay. Es gibt jetzt also unangenehmerweise im Internet jede Menge Reliquien des heiligen Franz, die angeblich verkauft werden sollen. Das gibt es. Ja, es gibt da so einen fiesen Reliquienhandel. Ja, völlig verrückt. Aber wie gesagt, der Papst wird nach Assisi fahren, aber dann, wenn dieser ganze Hokuspokus mit der Leiche beendet ist. Also, aber ich kenne.
Ich finde das ja trotzdem irgendwie absurd. Ich meine, es gab doch auch von dieser Teresa von Avila oder was in Spanien, wurde die doch, dann lag da so richtig so halb vermodert, der Schädel in so einem Nonnendings noch und so. Und jetzt der Carlo Acutis, der ist doch auch in Assisi, oder nicht, über den wir lange gesprochen haben.
Ja, der ist auch in Assisi und
aber ist eher so plastiniert, ne?
Es ist ein zweischneidiges Schwert, weil ich kenne auch jede Menge Menschen, die finden das ganz toll. Also die haben 400.000 Anmeldungen für diese Ausstellung. Also es gibt massenweise Menschen, die würden mir also sofort ins Wort fallen, wenn die sagen, also wie kannst du das nur kleinreden? Das ist für mich das Ereignis meines Lebens, nach 800 Jahren vor den echten Gebeinen des heiligen Franz zu stehen.
Aber seine Seele, ich sag mal so, nach eurem Glauben ist doch so, die Seele ist da ja sowieso nicht mehr drin. Das sind ja nur noch die sterblichen Überreste und die Seele ist ja irgendwo ganz woanders.
Ja,
ich verstehe so diesen Kult um so Überreste, da komme ich nicht so ganz mit.
Also man hat jahrhundertelang, also man kann glaube ich sagen, weit über 1000 Jahre lang geglaubt, dass die Nähe, also die körperliche Nähe zu einem verstorbenen Heiligen so etwas wie eine Aura ausstrahlt.
Es geht um die Heiligkeit in diesem Fall.
Also es war in Jahrhunderte, also über 1000 Jahre, völlig normal, dass man an die Gräber eines Heiligen pilgert, dann ein Tuch nahm, das auf das Grab legte oder in eine sogenannte Grabnische. Und man glaubte, dass sich die Aura dieses Heiligen auf dieses Tuch überträgt. Das hat man damit nach Deutschland genommen.
Das hatten wir auf der Romreise doch. Da hatte doch auch eine Dame ein Tuch dabei und irgendwie Kontaktreliquien und so. Ich habe es nur so halb verstanden.
Ganz genau. Man hat also geglaubt, dass die Präsenz der Gebeine eines Heiligen so etwas wie eine heilende Kraft haben.
Daher
kommt diese Traduktion, dass man gesagt hat, wir pilgern auch an das Grab des heiligen Petrus, da liegen ja auch Gebeine drin. Wir pilgern an die Gräber der Heiligen und glauben, dass das was mit uns macht.
Naja gut, okay. Ich meine, wenn es die Menschen glücklich macht, da will ich mich überhaupt nicht gegen wehren.
Ich meine, es ist ja nett, dass du das sagst, wenn es den Leuten etwas gibt. Ich kenne ganz viele Leute, die können sich an Ostensionen sehr genau erinnern. Also die können, das sind Teil ihres Lebens. Also normalerweise die wichtigste oder viele Jahre lang war die einzige, die es wirklich regelmäßig gab, dass die Ausstellung des Leichentuches in Turin. Und da sind auch hunderttausende Leute hingepilgert. Und ich kenne jede Menge Leute in der Kirche, die sagen, oh, weißt du noch die Ostension in Turin? Wann war die nochmal?
Ja, gut.
Und es wird viel...
Wenn irgendwo eine Leiche rumliegt, ich zum ersten Mal in meinem Leben echte Knochen sehe, würde ich mich jetzt auch mal dran erinnern. Ich könnte gleich noch eine lustige Anekdote erzählen, aber vielleicht auch nicht. Nee, was wolltest du sagen? Ich habe dich unterbrochen, entschuldige.
Ich möchte jetzt deine Anekdote hören.
Nein, mir fällt gerade ein. Das passt ein bisschen zum Thema. Bei uns in Ostfriesland, ne? da gibt es ja so viele so freikirchliche irgendwas und Baptisten und Zeugen Jehovas und so weiter und so fort. Und für die sind ja ganz viele Dinge ganz, ganz schlimm. Zum Beispiel Karneval feiern geht überhaupt nicht, weil man verkleidet sich und das Angesicht vor Gott und so. Und dann weiß ich noch, mein Vater war Lehrer und dann gab es den ersten Harry Potter Film im Kino und die ganze Klasse wollte zum Harry Potter Film fahren, um den zu sehen. Und dann mussten aber so ein paar Eltern intervenieren, die dann irgendeinen Glauben hatten und gesagt, nein, das ist Zauberei, Hexerei, mein Kind darf nicht in diesen Harry-Potter-Film. Lehrer hatten sich vorher den Film sogar angeguckt, gesagt, das ist überhaupt nicht schlimm und geht alles und so, aber es war alles unglaublich und alles schrecklich. Daraufhin hat dann eine Lehrerin gesagt, okay, dann gehen die Kinder, die nicht zum Harry-Potter dürfen, die gehen mit mir nach Oldenburg ins Landeskundemuseum. Und dann gucken wir uns dann halt die ausgestopften Tiere an und so weiter und so ein bisschen irgendwelche Querschnitte von Landschaften und statt Harry Potter und ist dann mit denen dahin. Was sie vergessen hat, ist, dass da eine Moorleiche liegt. Und nun standen die Kinder vor der Moorleiche. Ich weiß nicht, ob eins entweder in Ohnmacht gefallen ist oder gekotzt hat. Eins von beiden. Es war auf jeden Fall alles viel, viel schlimmer am Ende als der Harry Potter Film. Das fällt mir nur gerade ein zum Thema Leichen angucken.
Ja, dazu möchte ich auch noch was kurz sagen, also was ganz Ähnliches. Ich habe mal mit meinem Sohn, der war noch nicht sehr groß, gebe ich zu, einen James-Bond-Film geguckt, heimlich. Dann kam meine Frau
rein. Einen alten oder neuen?
Einen alten, glaube ich. Dann kam meine Frau reingeschossen und war stinksauer und sagt, also du guckst mit dem kleinen Kind einen James-Bond-Film, das kommt überhaupt nicht in die Stüte. Also da wird geschossen und explodiert. Und,
ja, und das und Frauenbild schaltet, früher ist auch nochmal ein Thema. Na.
Genau, und schaltete um. Und auf dem anderen Film lief ein Tierfilm. Und mein Sohn guckte also mit mir ungefähr eine Minute diesen Tierfilm, bis ein Hund in einen Käfig eingesperrt wurde und dann irgendwie furchtbar traurig war. Dann heulte mein Sohn wie ein Schlosshund.
Oh nein.
Und ich versuchte den immer wieder zu beruhigen, während dieser James-Bond-Film war völlig an ihm vorbeigegangen.
Ich saß mal in der Eisdiele mit meinen Kindern und da war im Hintergrund auch so ein Bildschirm und da lief so eine Naturdoku auch. Wie gesagt, na, ist ja alles okay, ja, Elefant, okay, läuft da durch die Gegend, gucken wir. Natürlich glotzen die Kinder da ständig hin, wenn da ein Bildschirm flackert. Und auf einmal war dann ein toter Elefant, der so richtig von irgendwelchen Löwen so ausgeweidet und Hyänen und das war so richtig eklig mitten in der Eisdiele. Und ich guckte mir das können die doch nicht machen. Dann bin ich immer nach vorne gegangen und gesagt, wisst ihr eigentlich, was hier läuft so auf eurem Bildschirm? Da waren die ganz erschrocken und haben es dann ausgemacht. Es war nicht geschäftsfördernd. So viel dazu. Sind wir mal kurz abgebogen. Aber nach so vielen Bischöfen musste das auch mal sein.
Ja, ich kann, gut, jetzt wo wir schon beim Plaudern sind, bevor die Sendung zu Ende ist. Es gibt einen ähnlichen Fall. Wir waren, das ist aber sehr lange her, mit Papst Johannes Paul II. Auf dem Flug nach Rio de Janeiro. Das war Ende der Ende der 80er Jahre. Und die Stewardess hatte eine Videokassette verwechselt. Also die wollte eine Videokassette über die Schönheiten von Brasilien laufen. Damals gab es noch Videokassetten. Ja, und statt diese Videokassette reinzuwerfen, weil wir sollten also sehen, der Zuckerhut und Copacabana, wie schön das in Brasilien, hatte sie einen Softporno eingelegt.
Nein. Da hat sich doch jemand einen Spaß erlaubt. Das hat er mit Absicht gemacht.
Der für den Nachtflug bestimmt war. Ja, und,
aber auch für die gleiche Maschine mit dem oder nicht so?
Die war da irgendwie noch im Schrank und wir guckten einfach ungläubig auf diesen Bildschirm und dachten irgendwie, okay, das ist jetzt mal ein lustiger Papstflug.
Super.
Es gab noch zwei ähnliche, wo wir schon beim Plaudern sind, das ist wirklich beinahe traurig, jetzt darüber zu reden. Aber eine war in Kiew, in der Ukraine. Als wir in Kiew, in der Ukraine waren, waren wir in einem sehr schicken Hotel. Untergebracht aus Vatikan, alles war gut. Und unten drunter war eine Disco. Und ich bin dann mit meinem Kollegen, weil ich dachte, das ist ja geil, Papstbesuch, endlich mal Disco.
Ja.
Bin ich dann mit meinem Kollegen runtergegangen in die Disco und habe gesagt, wir gehen da jetzt rein. Wir hatten Feierabend, wir haben gearbeitet, wir gehen jetzt tanzen. Und dann sagte der Mann am Eingang, $270 bitte. Und dachte ich, $270 für den Eintritt in die Disco?
Wo warst du?
Und dann durften wir da nur reingucken und sahen aber dann, dass junge Frauen Sachen machten, die junge Frauen.
An so Stangen und so wahrscheinlich, mit relativ leicht bekleidet.
Und dann sind wir da also natürlich auch sofort wieder rausgegangen. Aber ich dachte, das ist schon, der Vatikan sollte mal besser achten, wo er uns unterbringt. Und wir hatten dann Dann ist ihnen nochmal eine Panne passiert. Da waren wir in Kasachstan. Und auf unseren Zimmern gab es Kondome. Und ich weiß noch, dass ein Kollege sich dann beschwert hat und hat gesagt, also bei der Rezeption, wir gehören zum Pressekorps des Vatikans. Ja. Und die hat gesagt, wieso, das ist die Standardausstattung von den Zimmern. Also stellen Sie sich nicht so an. Aber wie gesagt, das ist jetzt, wir sind jetzt völlig abgekommen. Wir müssen jetzt noch.
Ja, aber das ist auch mal ganz schön, ja.
Gut, mit Franz waren wir ja fertig. Jetzt
mit
müssen
Franz
wir noch,
waren wir fertig, genau. Wir versuchen es zu verstehen. Und,
ja, und ich wünsche allen, für denen das wichtig ist, einen schönen Besuch in Assisi. Und ich möchte das auch nicht kleinreden. Wenn Menschen daraus etwas schöpfen, sollen sie das tun.
Ja,
aber wir müssen jetzt noch über die Konfrontation.
Oder noch mal ganz kurz, ist das unter einfach ein bisschen Konkurrenzveranstaltung zu Carlo? Weil jetzt immer alle nur zu Carlo Gutes rennen. Haben sie gesagt, jetzt müssen wir den Franz mal wieder ein bisschen nach oben heben?
Das ist ein sehr böser Gedanke.
Entschuldigung.
Ich weiß nicht genau, ob er den Franziskanern gekommen ist. Könnte durchaus sein.
Ach nee, die sind ja nicht so böse wie ich.
Nee. Ich wollte sagen, jetzt müssen wir noch über eine Sache ganz kurz reden, Heike. Die Pius-Brüder machen ja richtig Ärger mit dem Papst.
Mhm. Die wollen ihre eigenen Bischöfe weinen.
Genau, es hat ja diesen Vermittlungsversuch gegeben.
Mhm.
Der Papst hat die Pius-Brüder eingeladen, die kamen hier ja nach Rom, haben sich getroffen mit dem zuständigen Chef der Glaubenskongregation, Bischof Fernandes. Kardinal Fernandes. Und der hat gesagt, lass uns doch mal reden. Können wir uns irgendwie einigen? Und die haben jetzt ein ganz klares Nein zurückgeschrieben. Es gibt nichts zu reden, es gibt nichts zu verhandeln. Ihr seid so anders als wir. Wir werden am 1. Juli Bischöfe weihen. Und damit würde die erste große Exkommunizierung eines Papstes seit dem Jahr 1988 drohen.
Meine Güte.
Also zum ersten Mal seit 38 Jahren müsste ein Papst sagen, so, jetzt ist eine rote Linie überschritten. Ich werfe euch aus der Kirche raus.
Hm.
Jetzt bin ich mal gespannt. Also der Papst
wie viele,
hat jetzt.
Wie viele sind das insgesamt? Weil ich meine, die Kirche ist ja auch froh über jedes Schäfchen.
Die Bischöfe zunächst einmal exkommunizieren müssen.
Ach so, nur die Bischöfe. Hm.
Und da müsste man mal gucken. Also, weil wenn er die Bischöfe exkommuniziert, sind auch natürlich die Weihen, die diese Bischöfe bei Priestern machen würden, nicht mehr gültig. Hm. Also das ist schon.
Das ist ein scharfes Schwert
und das betrifft, das ist für Papst Leo XIV. deswegen so heikel, weil das Komische ist, dass innerhalb der katholischen Kirche zurzeit die besonders Frommen einen sehr starken Zulauf haben. Also
ja,
auch
ja,
die,
das sagtest du.
Auch die Orden, die eine sehr strenge Ordensregel haben, haben einen großen Zulauf. Und deswegen haben die Konservativen viele Priester, viele Seminaristen. Und wenn der Papst jetzt wirklich zuschlägt, ist das auch innerhalb der eigenen Reihen, werden viele sagen, das ist nicht gut. Auf der anderen Seite.
Hinterher möglicherweise, oder? Machen so eine kleine Parallelkirche auf.
Es kann sein, dass Leute sagen, ja, das ist jetzt eine Kirchenteilung, wie bei der evangelischen Kirche damals. Dann gibt es halt eine neue reformierte katholische Kirche. Also das ist eine ganz heikle Geschichte, was da passiert. Deswegen wird Leo XIV. Jetzt auch echt unter, dem haben die jetzt die Pistole auf die Brust gesetzt.
Mhm.
Kann man nicht anders sagen. Der hat wirklich die Pistole auf der Brust.
Aber das Gute ist, meine Liebe, bei
dem nächsten Mal können wir endlich mal wieder über eins meiner Lieblingsthemen reden, über ein Wunder.
Oh, endlich ein Wunder. Ich brauche auch dringend ein Wunder mal wieder. Meine Güte, nochmal.
Dachte ich mir.
Ja.
Weil der Papst wird nach Neapel reisen. Und dort in Neapel gibt es eines der interessantesten, spannendsten, rätselhaftesten Wunder in der ganzen katholischen Kirche überhaupt. Und das habe ich selber schon mehrmals erlebt.
Ach, hör mir auf, das kann ja jetzt wohl nicht sein.
Ja, ja, aber ich sage dir nicht.
Napoli ist es nicht.
Nein, ich sage dir nicht, was das ist, aber ich freue mich auf das nächste Mal.
Da freue ich mich auch. Gut, Wunder, Wunder kommen immer wieder. Das ist schön.
Wann machen wir Buchholz, weißt du das noch?
Buchholz am 22.04. und am 24.04. bist du bei 3 nach 9, war es so?
Genau, und am 19. März in München, in dem Wallfahrtsort.
Da bist du.
Da bin ich, freier Eintritt. Ich hatte schon darum gebeten, alle, die ein signiertes Buch haben wollen bei dieser Veranstaltung, müssen mir das vorher schreiben, weil ich kann nicht so viele Bücher mitschleppen. Also die ein Buch haben möchten und kommen wollen, sollen mir einfach ganz kurz einen Hinweis schreiben, entweder auf Facebook oder.
Ja, die sollen ihr eigenes Buch mitbringen und dann schreibst du da rein.
Können sie auch.
Einfacher, weil wenn jeder ein Buch trägt, ist ja viel besser, als wenn du 100 trägst.
Ist auch wieder richtig. Also wie gesagt, wer signierte Bücher haben will, soll sich bitte bei mir melden. Und ich freue mich auf das Wunder und auf dich nächste Woche, Heike.
Ja, da freue ich mich auch. Und dann ist noch mehr Frühling als jetzt. Das genau. ist schön. Alles klar. Bis Alles nächste
gut.
Woche.
Mach's Ciao. Gut, meine Liebe. Tschüss.
Tschüss.
Das war der Andreas Englisch Podcast.
Vatikangeflüster.
Von und mit Andreas Englisch und Heike Kleen.
Ton und Schnitt Valentin Röwenstrunk.
Aufnahme und Postproduktion das Hörspielstudio Kreuzberg, Berlin.
Redaktion Kerstin Englisch.
Ausführender Produzent Michael Treutler. Ein Podcast von Parkum Audio.